Verzögerung, Unklarheit, Hinhaltetaktik sind bequem, aber geben unserer Natur keinen Zentimeter mehr Raum. Und für mich gilt deshalb, die Zeit der Entschlossenheit ist gekommen. Ich werde dem EU-Naturschutzgesetz am Montag zustimmen,
sagte Österreichs grüne Klimaministerin Leonore Gewessler am Sonntag und löste das Versprechen am nächsten Tag ein, gegen den Widerstand ihres konservativen Koalitionspartners. Was hinter dem Ökogesetz steckt, an dem Österreichs Regierung fast zerbrochen wäre, gucken wir uns gleich zusammen an. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der taz. Ich bin Susanne Schwarz, Klimaredakteurin bei der taz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski. Hi.
Heute ist der 21. Juni 2024 und wir sprechen auch heute wieder über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und zwar haben die EU-Staaten das Renaturierungsgesetz verabschiedet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat erstmalig einen Teil der Klimabewegung als linksextremen Verdachtsfall eingestuft. Und eine Umfrage der Vereinten Nationen hat ergeben, dass so viele Menschen wie nie zuvor wegen der Klimakatastrophe besorgt sind.
Wir starten mit einer guten Nachricht. Das sogenannte EU-Renaturierungsgesetz oder auch Naturschutzgesetz kommt doch noch. Worum es geht, ist, dass die Europäische Union die Zerstörung der Natur rückgängig machen will, also Natur wiederherstellen will oder renaturieren. Das ist dringend nötig. Nach offiziellen Angaben sind rund 80% der Lebensräume in der Europäischen Union in einem schlechten Zustand. Das heißt, es fehlen sichere Lebensräume für Arten. Und eine von diesen Arten ist übrigens auch der Mensch. Gesunde Böden und Wälder sind ja Grundlage zum Anbauen von Nahrung zum Beispiel. Sie bieten Erholung und ganz wichtig, sie binden Kohlenstoff. Also sie sind aktive Klimaschützer. Und gleichzeitig helfen sie auch beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Zum Beispiel nehmen sie bei Starkregen mehr Wasser auf, also was zum Beispiel Überschwemmungen vorbeugen kann. Das Renaturierungsgesetz ist Teil des Green Deals, also des Pakets an Initiativen, durch die Europa 2050 klimaneutral werden soll.
Genau, wir gucken uns mal ein bisschen genauer an, was da geplant ist. Das Gesetz schreibt vor, dass die EU bis 2030 mindestens 20% der Land- und Meeresflächen renaturiert und bis 2050 alle geschädigten Ökosysteme. Dafür müssen die EU-Staaten jetzt auf nationaler Ebene Ziele aufstellen. Maßnahmen sind zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen oder das Wiedervernässen von ausgetrockneten Mooren. Das ist ja nichts Neues, dass wir das brauchen. Aber es passiert eben längst nicht genug und auch bei diesem Gesetz war es bis zum Schluss wackelig, ob es wirklich durchkommt. Die Mehrheitsverhältnisse unter den EU-Staaten waren unklar. Und das Zünglein an der Waage war jetzt Österreichs grüne Klimaministerin Leonore Gewessler, die einfach zugestimmt hat, obwohl die schwarz-grüne Regierung das eigentlich lange abgelehnt hat. Jetzt hat sich Gewessler gegen ihren konservativen Koalitionspartner, die ÖVP, gestellt. Anfang der Woche stand sogar kurz die Frage im Raum, ob daran die Regierung auseinanderbricht. Aber das ist nicht passiert und Gewessler hat dafür von UmweltschützerInnen viel Lob bekommen.
Ja, das war ja sozusagen das Gegenteil vom German Vote, was ja schon so das geflügelte Wort dafür geworden ist, was die FDP da immer macht. Also als einzelner Teil einer Regierung ein ausverhandeltes EU-Gesetz im letzten Moment blockieren. Die Verhandlungen zwischen EU-Parlament und Ministerrat, also dem Gremium der EU-Regierungen, die waren nämlich auch schon abgeschlossen an diesem Fall vom Renaturierungsgesetz. Das EU-Parlament hat das Ergebnis auch schon bestätigt, aber das finale Votum des Ministerrats, das fehlte eben noch und ist jetzt da. Wobei man sagen muss, wie immer, also das Ganze hätte schon auch noch stärker sein können, denn in dem ganzen Verhandlungsprozess wurde das Gesetz deutlich verwässert.
Genau, der größte Punkt dabei ist die sogenannte Notbremse für die Landwirtschaft. Die Agrarlobby war die größte Gegnerin des Gesetzes und das schlägt sich jetzt nieder. Es ist ja so, dass viele der Flächen, um die es geht, halt welche sind, die landwirtschaftlich genutzt werden. Bauern haben zum Beispiel Moore trockengelegt, um sie als Acker zu nutzen. Und gegen Auflagen für diese Flächen haben sie sich mit Händen und Füßen und mit Treckern gewehrt. Und der Effekt ist jetzt eben, dass die Zielvorgaben des Renaturierungsgesetzes jetzt unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen ausgesetzt werden können. Dazu zählt, wenn durch die Renaturierung die landwirtschaftliche Fläche stark verringert würde, die eigentlich nötig ist, um genug Lebensmittel in der EU zu erzeugen. Der Bauernverband in Deutschland ist übrigens trotzdem noch unzufrieden mit dem Gesetz, während UmweltschützerInnen das Gesetz in der Tendenz loben. Und das ist ja gar nicht so oft, dass es so rum ist.
Absolut. Und wir kommen zu unserem zweiten Thema. In dieser Woche wurde in Berlin der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Und das ist ja nichts, was wir normalerweise im Klima-Update besprechen würden, aber es ist diesmal relevant für das Klima, weil zum ersten Mal ein Teil der Klimabewegung bundesweit als linksextremer Verdachtsfall eingestuft wurde. Und zwar Ende Gelände.
Ja, eine Ortsgruppe von Ende Gelände, nämlich die Berliner Ortsgruppe, die gilt beim Verfassungsschutz schon seit 2020 als Verdachtsfall. Aber auf Bundesebene ist das eben ein Novum. Das Bundesamt für Verfassungsschutz begründet seine Einschätzung damit, dass Ende Gelände das staatliche Gewaltmonopol und das herrschende System ablehne. Das macht die Behörde unter anderem daran fest, dass sich AktivistInnen bei Aktionen der Polizei widersetzen und das Ende des Kapitalismus fordern und dieses Jahr zum wiederholten Mal ein System Change Camp veranstalten.
Das System Change Camp ist ja eigentlich einfach das jährliche Klimacamp von Ende Gelände, das auch schon im letzten Jahr aber nicht mehr Ende Gelände Camp oder einfach Klimacamp hieß, sondern halt System Change Camp. Und das stört die Behörde jetzt offenbar mehr, weil das System zu ändern für sie eben nicht bedeutet, hin zu einer besseren, klimagerechten und solidarischen Welt, wie es, das würde ich jetzt mal unterstellen, von Ende Gelände gemeint ist, sondern für den Verfassungsschutz klingt es eben nach der Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Ein Argumentationsmuster, was der Verfassungsschutz gegenüber linken oder klima- oder umweltbewegten Gruppen, aber auch gegenüber humanitären Organisationen, wie zum Beispiel der Seebrücke, immer wieder bedient, ist folgendes. Diese Gruppen, die weit entfernt sind von irgendwie schwarzem Block oder vermummten Autonomen oder so, die also viel breiter in der Mitte der Gesellschaft wirken und wo sich auch bürgerliche Leute engagieren, diese Gruppen würden von gewaltbereiten LinksextremistInnen instrumentalisiert und als bürgerliches Aushängeschild oder als Zugang ins demokratische Spektrum der Gesellschaft genutzt. Und außerdem würden die gewaltbereiten Radikalinskis gezielt bürgerliche Klimagruppen infiltrieren, um sie zu radikalisieren.
Ja, wir wollen das jetzt nicht so ganz ohne Einordnung stehen lassen, falls ihr euch jetzt fragt, ob da nicht doch was Wahres auch dran ist. Denn man muss sagen, also es stimmt, dass zum Beispiel postautonome linke Gruppen wie die interventionistische Linke, die auch schon länger vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sich an den Klimaprotesten beteiligen und die auch mitorganisieren. Oder dass die Frage für linke Gruppen interessant ist oder war, als Fridays for Future zum Beispiel noch neu waren. Zu gucken, ob sich da massenweise junge Leute politisieren, die sich dann später vielleicht auch linken Gruppen anschließen. Also ja, es gibt schon sowohl personelle Überschneidungen als auch Interesse an Zusammenarbeit. Aber das liegt auch daran, dass es in so einer relativ kleinen Szene oft die gleichen Leute sind, die sich in mehreren Gruppen organisieren. Das ist gar nicht so untypisch. Und außerdem gehen Gruppen natürlich Bündnisse ein, weil man zusammen mehr erreichen kann. Und dann kann man es vielleicht aus Sicht der bürgerlichen Gruppen fast schon als beleidigend empfinden, dass der Verfassungsschutz denen unterstellt, sie ließen sich da instrumentalisieren oder von Gewaltbereiten infiltrieren und würden das gar nicht merken, statt dass sie ja strategische Bündnisse eingehen, sozusagen.
Ja, also diese Argumentation ist schon ein bisschen quatschig, kann man sagen. Der Verfassungsschutz nennt aber ein Beispiel, wo sich das eben nach seiner Auffassung gut zeige, also wie die radikaleren Gruppen da auf die bürgerlicheren einwirken. Und zwar führt die Behörde den Protest in Lützerath an im Januar 2023. Dazu steht im Bericht, der Protest gegen die Räumung der Ortschaft Lützerath ist ein eindrückliches Beispiel für den Versuch von Linksextremisten, demokratischen Protest zu radikalisieren und als Bühne für ihre Gewalt zu nutzen. Ja, außerdem haben Aktivistinnen von Ende Gelände 2022 ein Buch veröffentlicht, das heißt We Shut Shit Down und ist im Nautilus Verlag erschienen. Und das haben die VerfassungsschützerInnen auch gelesen und führen im Bericht mehrere Passagen an, in denen es um die Abschaffung des Kapitalismus als Voraussetzung für eine klimagerechte Welt geht. Also ja, dass das angeführt wird im Bericht, das zeigt einfach nochmal, Der Verfassungsschutz agiert jetzt nicht so absurd, dass er sagen würde, Klimaschutz ist ein Anliegen, das die Verfassung bedroht. Aber wenn man als Klimagruppe sagt, für echten Klimaschutz müssen wir den Kapitalismus überwinden, dann ist das für den Verfassungsschutz schon ein Grund zur Observation. Wobei jetzt nicht, wenn man das vielleicht einmal sagt oder das hier und da mal gesagt wird, wie das auch Luisa Neubauer oder andere Fridays das irgendwie hier und da mal sagen, sondern da kommen natürlich noch ein paar andere Faktoren zusammen. Womit ich jetzt aber nicht sagen will, dass ich das bei Ende Gelände gerechtfertigt finde, ganz im Gegenteil. Das Grundrechtekomitee hat sich zum Beispiel auch dazu geäußert und sagt, die Einstufung als Verdachtsfall sei einer Demokratie unwürdig. Ja, so würde ich das, glaube ich, auch formulieren.
Ja, vielleicht gucken wir uns noch mal kurz an, was die Einstufung als Verdachtsfall denn jetzt konkret bedeutet für die Betroffenen, also für Ende Gelände, die AktivistInnen. Und ja, es bedeutet, dass Behörden jetzt nicht nur bei der Strafverfolgung aktiv werden dürfen, also im Nachgang von etwaigen Straftaten oder zur akuten Gefahrenabwehr, sondern dass sie auch ja in Anführungsstrichen einfach so ausspähen dürfen. Also sie dürfen jetzt mit Methoden des Geheimdienstes Informationen über die AktivistInnen sammeln, also zum Beispiel Kommunikationsmittel abhören und auslesen. Und das ist natürlich keine Kleinigkeit, sondern schon ein sehr starker Eingriff auch in das Privatleben der AktivistInnen und deren Umfeld.
Ja, vielleicht noch ein anderer Aspekt zur Sache. Falls ihr euch jetzt fragt, ob der Verfassungsschutz nicht eigentlich ein bisschen spät dran ist mit der ganzen Sache, weil die Frage ist, gibt es Ende Gelände überhaupt noch oder gibt es jetzt nur noch Disrupt? Vielleicht habt ihr das von den Aktionstagen gegen Tesla im Mai in Grünheide noch so in Erinnerung. Dazu würde ich sagen, der Verfassungsschutz kommt tatsächlich ja sehr oft zu spät mit seiner Einschätzung, vor allem gegenüber rechten Strukturen. Und da stellt er ja oft eine Gefahr fest, wenn irgendwie der Rest der Gesellschaft das schon seit Jahren weiß. In diesem Fall ist es aber nicht unbedingt so, weil Disrupt als neues Klimagruppenbündnis, das ganz ähnlich organisiert ist wie Ende Gelände und wo Teile von Ende Gelände auch drin aufgehen, erst in diesem Jahr an die Öffentlichkeit getreten ist. Also ein Geheimdienst hätte das natürlich auch schon vorher wissen können. Die Diskussionen um Disrupt wurden im Sommer 2023 in der Klimabewegung geführt. Und jetzt in diesem neuen Bericht geht es ja um das Jahr 2023. Aber die erste große Aktion von Disrupt, die im Stil einer Ende-Gelände-Aktion war, war ja in diesem Jahr gegen Tesla in Grünheide. Also das würde dann erst im nächsten Verfassungsschutzbericht erwähnt werden, wenn es dem Verfassungsschutz relevant erscheint. Aber Ende Gelände selbst, der Gruppe ist auch wichtig zu betonen, dass es sie weiterhin gibt, auch unabhängig von Disrupt. Und zu ihrer Einstufung als Verdachtsfall sagen sie, das ist absurd und skandalös. Und Ende Gelände richtet sich überhaupt nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern mit dem Einsatz für die Erhaltung der Lebensgrundlagen und ein gutes, würdevolles Leben für alle sei das ja eigentlich gelebter Verfassungsschutz. Ganz im Gegenteil zu dem, was die Bundesregierung mache, wenn sie den Klimaschutz vernachlässige.
Und wir kommen zu unserem dritten Thema. Die Sorge über den Klimawandel ist groß und weltweit verbreitet, haben die Vereinten Nationen in einer repräsentativen Umfrage zusammen mit der Universität Oxford herausgefunden. Es handelt sich um die größte Umfrage, die es zum Thema je gab. 75.000 Menschen in 77 Ländern haben daran teilgenommen. Und dabei zeigt sich, 80% der Befragten sind schwer besorgt über den Klimawandel und erwarten, dass ihre Regierung, ihre Gemeinde, aber auch die Wirtschaft mehr dagegen tun müsste. Und 86% gaben an, dass sie finden, dass Länder und Regierungen ihre Konflikte beiseite legen müssten, um stärker zusammenzuarbeiten gegen den Klimawandel.
Ja, und diese Zahlen zeigen, wenn auch mit Einschränkungen, dazu kommen wir gleich noch, dass auch die Menschen in den großen Emittentenländern, in denen die Klimafolgen noch nicht so lange so dramatisch sind, wie zum Beispiel in den Pazifikstaaten, in Südasien oder in Zentralafrika, dass auch hier die Leute sich des Problems bewusst sind. Also auch hier in Deutschland, in den USA oder in Nordeuropa haben die Leute gecheckt, dass es wirklich ernst ist mit der Klimakatastrophe. Also nicht im gleichen Maße wie die Menschen in ärmeren Weltregionen. Dort in den ärmeren Weltregionen haben 89% der Befragten entschiedeneren Klimaschutz gefordert. Und von den Befragten in den reichen Entwicklungsländern waren es 76%.
Und eine große Mehrheit stimmte jeweils auch zu, dass ihr eigenes Land mehr gegen die Erderhitzung tun müsse. In China waren es 73%, in den USA 66%. Vielleicht auch erstmal genug Zahlen für den Moment, wobei eine letzte noch, der Forderung nach einem Übergang von fossilen Brennstoffen zu grüner Energie. Dieser Forderung stimmten dann schon nicht mehr flächendeckend so viele Befragte zu. In Russland zum Beispiel nur 16%. Da kommt man halt schnell zu der Frage, wie es um die Zustimmung zum Klimaschutz nun wirklich bestellt ist, sobald es konkret wird.
Am anderen Ende der Skala, also am besorgtesten, zeigen sich die Einwohner in der Fidschi-Inseln, Afghanistans und der Türkei. Afghanistan ist ja eins der Länder, das am stärksten von Klimafolgen betroffen ist, wo Menschen schon sehr lange und sehr oft mit extremen Dürren kämpfen. Natürlich gibt's das auch in Russland, genau wie Waldbrände oder das Schmelzen der Permafrostböden, das ja in Russland große Flächen betrifft. Aber es gibt eben auch sehr große Städte in kühlen Regionen in Russland, wo der Klimawandel wahrscheinlich noch nicht so stark spürbar ist. Das könnte zumindest auch ein Grund sein, warum die Leute in Russland zum Teil zurückhaltender geantwortet haben.
Ja, über die Gründe, warum die Menschen wo wie geantwortet haben, haben die UN und die Universität Oxford jetzt nichts weiter gesagt. Und man muss vielleicht noch dazu einordnen, dass diese hohen Zustimmungswerte zum Klimaschutz jetzt keine absolute Trendwende sind, sondern Befragte in früheren Umfragen, also eigentlich schon seit Jahren, geben oft an, dass sie mehr Klimaschutz von ihrer Regierung verlangen. Darüber kann man sich freuen und sollte man sich bestimmt auch freuen, aber dazu gehört auch, dass sie trotzdem, wenn sie nach gezielten Maßnahmen gefragt werden, diese dann in der Tendenz viel eher ablehnen. Also dass die Zustimmung zum Verbrenner aus oder zu einem Verbot von Kurzstreckenflügen oder der Einführung eines Tempolimits oder so oder zum Heizungsgesetz, die ist nicht im selben Maße gegeben zumindest, wie eben die zum Klimaschutz im Allgemeinen. Und das zeigt ja zum Beispiel auch die Europawahl. Also allgemeine Zustimmung zum Klimaschutz übersetzt sich nicht unbedingt in Wahlerfolge für Parteien, die für Klimapolitik stehen. Also es wäre, glaube ich, auch ein Fehler, solche Umfragewerte überzubewerten.
Und damit sind wir für heute am Ende unserer Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gerne eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und an dieser Stelle noch vielen Dank an Peter Kruse, Jürgen Petersen und Marco Roscher, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke, ciao.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.